HR Info. Bilanz.
Mit Lars Hofmann. Im Frühjahr und im Herbst werden die Uhren umgestellt. Mal vor, mal zurück. Gerade die Sommerzeit ist bei vielen Menschen beliebt.
Ich mag die Sommerzeit. Wegen mir darf das so bleiben.
Ich finde es gut, wenn es abends länger hell ist. Ganz einfach. Auch im Winter finde ich es schlimm, wenn man abends heimkommt und es ist dunkel.
Abends länger hell. Aber ist die Zeitumstellung auch gut? Gut für Menschen und für Unternehmen? Oder ist sie vielleicht sogar schädlich? Die Europäische Union hat sich jedenfalls im Grundsatz entschieden. Die Zeitumstellung soll abgeschafft werden. Das haben sich auch die knapp 5 Millionen Teilnehmer an einer EU-weiten Online-Umfrage gewünscht. EU-Kommissionspräsident Juncker hält es da auch für richtig, sich an diesem Wunsch zu orientieren.
Das wird so gemacht. Das macht ja keinen Sinn, Menschen zu fragen, was sie denken. Und wenn sie gedacht haben und sie ausgedrückt haben, in einem Sinne, der einem passt oder nicht, dass man dann so tut, als ob die nichts zu Protokoll gegeben haben. Die Menschen wollen das, wir machen das.
2021 soll die Zeitumstellung abgeschafft werden. Alle Hürden bis dahin sind aber längst noch nicht beseitigt. Professor Horst-Werner Korff ist am Institut für Anatomie und Hirnforschung an der Uni Düsseldorf. Und er ist Mitglied der Wissenschaftsgesellschaft Leopoldina. Als Chronobiologe und Chronomediziner befasst sich Horst-Werner Korff mit der inneren Uhr des Menschen und mit den Auswirkungen, wenn diese innere Uhr aus dem Takt gerät, etwa durch die Umstellung von Winter- auf Sommerzeit.
Das ist im Grunde genommen eine sehr irreführende Terminologie. Die Winterzeit ist eigentlich die Normalzeit, die wir haben. Und die Sommerzeit, also dieses Drehen an der Uhr eine Stunde vor, im Frühjahr eine Stunde zurück, ist ja etwas, was die Gesellschaft artifiziell gemacht hat, aus Gründen, die ursprünglich so lauteten, dass Energie eingespart werden könnte. Das hat sich ja wissenschaftlich nicht halten lassen. Also durch die Zeitumstellung werden nach allem, was wir von den Fachleuten wissen, wird keine Energie eingespart. Also insofern ist eine wesentliche Triebfeder, die Zeit zweimal im Jahr umzustellen, schon hinfällig. Und das ist ja jetzt auch durch die Entscheidung der EU, glaube ich, in greifbare Nähe gerückt, dass wir dann diese Zeitumstellung nicht mehr erleben müssen, spätestens wohl ab 2021.
Denn viele Menschen tun sich mit der Zeitumstellung schwer.
1-2 Wochen dauert das, das merkt man schon stark, ja. Ich bin eine Woche müde, man kommt überhaupt nicht richtig in den Rhythmus.
Auf jeden Fall wirkt sich nicht gerade gut auf meinen Schlafrhythmus aus. Also dann schlafe ich mal statt 8 Stunden nur 7 und dann fühle ich mich direkt unausgeschlafener, denke mir, wo ist die ganze Zeit hin?
Das macht mir schon zu schaffen, also auf jeden Fall. Auch wenn es dann morgens nicht dunkel ist beim Aufstehen, trotz der Umstellung, ist es schon schwierig, dann morgens aus dem Bett zu kommen. Das dauert auch eine Weile, wieder reinzukommen in den neuen Rhythmus.
Mich bringt es auch ins Stolpern, weil ich ein Frühaufsteher bin. Und jetzt muss ich noch mal früher aufstehen, als ich sowieso schon aufstehe. Und das heißt, da fehlt mir so viel Zeit. Es ist so dunkel und kalt morgens früh. Und abends die Stunde Helligkeit, die nutzt mir eigentlich wenig. Und ich brauche auch ganz lange, bis ich mich daran gewöhnt habe.
Also das ist der eine Tag, den man dann hat. Und danach läuft das dann. Also ich nun nicht festgestellt, dass das irgendwie mein Biorhythmus oder irgendwas anderes beeinflusst.
Viele spüren die Zeitumstellung. Andere sagen, sie hätten keine Probleme. Gerade Menschen, die arbeiten oder Kinder haben, brauchen laut Untersuchungen bis zu 2 Wochen, um sich an den neuen Rhythmus zu gewöhnen. Wer sich seine Zeit zum Schlafen und Aufstehen freier einteilen kann, der braucht demnach höchstens eine Woche. Chronobiologe Horst-Werner Korff befasst sich seit Jahren mit der Zeit und den Auswirkungen auf den Körper, mit der Rolle, die die innere Uhr spielt. Bei der inneren Uhr sprechen Chronobiologen wie Horst-Werner Korff auch von einem zirkadianen Rhythmus. Einem Rhythmus also, der ungefähr einen Tag lang ist.
Unsere innere Uhr ist eine Uhr, die wir im Körper mit uns herumtragen und die sehr viele Funktionen unseres Körpers, Herz-Kreislauf, Schlaf-Wach-Rhythmus, Temperatur, Körpertemperatur reguliert. Es gibt fast keine Körperfunktion, die nicht rhythmisch verläuft und die nicht von unserer inneren Uhr gesteuert wird. Und die Chronobiologie ist die Wissenschaft, die sich mit den Grundlagen dieser Uhr befasst. Also wie funktioniert die Uhr, welche Moleküle, welche Gene sind daran beteiligt, welche Zellen, welche neuronalen Schaltkreise, welche Hormone. Und die Chronomedizin ist im Grunde genommen eine angewandte Chronobiologie, die versucht, die Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung, aus der Chronobiologie in die Medizin hineinzutragen.
Diese innere Uhr, von der Sie sprechen, wonach richtet die sich, wenn Sie sagen, die ist im Körper drin? Richtet die sich nach der Sonne? Richtet die sich nach dem einzelnen Menschen?
Also wir müssen unterscheiden, eine genetische Komponente der inneren Uhr, die ist also fix, die ist auch in unserem Genom definiert. Und wenn die Uhr ohne äußere Einflüsse tickt, dann kommt dieser sogenannte zirkadiane Rhythmus zum Ausdruck. Dieser zirkadiane Rhythmus ist so genannt, weil er nicht präzise 24 Stunden eine Periodendauer hat, sondern eine Periodendauer von etwas mehr oder etwas weniger als 24 Stunden. Dieser Rhythmus wird, ohne dass wir in irgendeiner Weise Umweltreize wahrnehmen, in uns selbst generiert. Also wenn wir isoliert sind von der Umwelt, wenn wir in Bunkern sitzen, wo wir das Licht und die Nacht und Tag nicht wahrnehmen, dann kommt dieser zirkadiane Rhythmus zum Tragen. Das sind ja künstliche Bedingungen, und unter natürlichen Bedingungen wird diese innere Uhr getaktet durch Reize, die aus der Umwelt kommen. Solche Reize, die unsere Uhr takten, werden als Zeitgeber bezeichnet. Und der wichtigste Zeitgeber, den wir haben, den alle Lebewesen haben, Pflanzen und Tiere und auch der Mensch, ist der tägliche Wechsel von hell und dunkel. Also das ist ein Reiz, der die Uhr so steuert und so beeinflusst, dass letzten Endes aus dem zirkadianen Rhythmus ein Tag-Nacht-Rhythmus wird, der dann an den astrophysikalischen Tag angepasst wird von 24 Stunden.
Was passiert denn, wenn das sozusagen asynchron ist, wenn das nicht mehr übereinstimmt durch eben zum Beispiel eine Zeitumstellung? Hat das körperliche Auswirkungen?
Also wenn wir eine Desynchronisation haben, haben wir Schlaf-Wach-Probleme, also wir haben Einschlafprobleme, wir haben Konzentrationsprobleme, wir haben Herz-Kreislauf-Beschwerden, und das hat Auswirkungen auf die Funktion des Magen-Darm-Traktes, auf unseren Metabolismus, und man kann spekulieren, dass viele metabolische Entgleisungen, zum Beispiel die Fettsucht, das immer dicker werden von Menschen und Kindern, durchaus auch auf solche Desynchronisationen zurückzuführen sind. Es hat also vielfältige Auswirkungen, die jetzt nicht so dramatisch sind, aber die trotzdem dazu führen, dass der Mensch sich unwohl fühlt.
Diese 24 Stunden werden im Moment eben noch zweimal im Jahr künstlich verschoben, je nachdem eine Stunde vor oder zurück. Mittlerweile für viele Menschen und Unternehmen eine Selbstverständlichkeit. Doch das war nicht immer so. Im 19. Jahrhundert gab es allein in Deutschland noch mehr als 60 unterschiedliche Zeitzonen. Städte oder größere Ortschaften konnten damals ihre Zeit selbst festlegen, genau nach Sonnenstand. Dadurch kam es auch zwischen benachbarten Orten teilweise zu Zeitverschiebungen von mehreren Minuten. Till Bücker über die Vereinheitlichung der Zeit und die Geschichte der Zeitumstellung.
Erst auf Drängen der Eisenbahngesellschaften mit ihren landesweiten Verbindungen führte das Deutsche Reich 1893 eine einheitliche Zeit ein, die mitteleuropäische Zeit. Das erste Mal umgestellt wurden die Uhren dann während des Ersten Weltkriegs.
Für die Zeit vom 1. Mai bis zum 30. September 1916 ist die gesetzliche Zeit in Deutschland die mittlere Sonnenzeit des 30. Längengrads östlich von Greenwich. Der 1. Mai 1916 beginnt am 30. April 1916 nachmittags 11 Uhr nach der gegenwärtigen Zeitrechnung. Der 30. September 1916 endet eine Stunde nach Mitternacht im Sinne dieser Verordnung.
Hieß es im Reichsgesetzblatt vom 6. April 1916. Seeblockaden sorgten im Krieg für einen Mangel an Brennstoffen. Gleichzeitig wurde Steinkohle für die Kriegsindustrie gebraucht. Außerdem kostete der Erste Weltkrieg eine Menge Geld. Durch die Sommerzeit erhoffte sich das Deutsche Reich, Energie bei der künstlichen Beleuchtung an langen Sommertagen einzusparen. Nach Ende des Krieges schaffte die Nationalversammlung in der Weimarer Republik die Zeitumstellung 1919 ab. Die Nationalsozialisten führten die Sommerzeit während des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1940 wieder ein, ebenfalls um Ressourcen zu sparen. Auffällig dabei der Name der doppelten Stunde im Herbst. In der Verordnung über die Einführung der Sommerzeit vom 23. Januar 1940 hieß es:
Die Zeitrechnung beginnt am 1. April 1940 vormittags 2 Uhr nach der gegenwärtigen Zeitrechnung. Zu diesem Zeitpunkt werden die öffentlichen Uhren um eine Stunde, das heißt von 2 Uhr auf 3 Uhr, vorgestellt. Die Zeitrechnung endet am 6. Oktober 1940 vormittags 3 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt werden die öffentlichen Uhren um eine Stunde, das heißt von 3 Uhr auf 2 Uhr, zurückgestellt. Von der am 6. Oktober doppelt erscheinenden Stunde von 2 bis 3 Uhr vormittags wird die erste Stunde als 2a, 2a eine Minute und so weiter bis 2a 59 Minuten, die zweite als 2b, 2b eine Minute und so weiter bis 2b 59 Minuten bezeichnet.
In den Nachkriegsjahren bis 1949 bestimmten die Siegermächte in ihren jeweiligen deutschen Besatzungszonen, wann und wie die Zeit umgestellt wird. 30 Jahre lang blieb die Zeit anschließend unverändert. Erst als die Ölkrise in den 1970er Jahren auch Europa hart traf, wurde die Sommerzeit wieder ein Thema. Die Energiepreise stiegen rasant an, Deutschland musste sparen. 1980 führte die DDR die Sommerzeit wieder ein, um das Tageslicht besser zu nutzen. Die BRD zog nach, weil man besonders im geteilten Berlin nicht mit 2 unterschiedlichen Uhrzeiten arbeiten wollte. Das passende Gesetz dazu wurde bereits am 25. Juli 1978 beschlossen.
Die Bundesregierung wird ermächtigt, zur besseren Ausnutzung der Tageshelligkeit und zur Angleichung der Zeitzählung an diejenige benachbarter Staaten durch Rechtsverordnung für einen Zeitraum zwischen dem 1. März und dem 20. Oktober die mitteleuropäische Sommerzeit einzuführen. Die mitteleuropäische Sommerzeit soll jeweils an einem Sonntag beginnen und enden.
Seitdem gilt in Deutschland die Zeitumstellung. Damit der Binnenmarkt aber auch in der gesamten EU funktioniert und langfristige Planung möglich ist, legte die Europäische Union schließlich ab 2002 eine dauerhafte und verbindliche Sommerzeit in allen Mitgliedstaaten fest. Sie gilt vom letzten Sonntag im März bis zum letzten Sonntag im Oktober.
Ein Beitrag von Till Bücker. Dass die Umstellung auf die Sommerzeit Energie spart, daran glaubt mittlerweile kaum noch jemand. Die Bahn beispielsweise muss durch die Zeitumstellung zweimal im Jahr rund 120.000 Uhren an Bahnhöfen oder Kartenautomaten umstellen. Züge müssen angehalten oder schneller ans Ziel gebracht werden. Fahrpläne müssen abgestimmt werden. Zweimal im Jahr eine riesige logistische Aufgabe angesichts von Tausenden von Zügen und unzähligen Fahrgästen. Und obwohl die Bahn mehrere tausend Bahnhöfe betreibt, viele Werkstätten und Verwaltungsgebäude hat, reagiert man bei dem Unternehmen sehr zurückhaltend auf die Frage, ob sich die Zeitumstellung beim Energie- und Stromverbrauch bemerkbar macht, wenn es abends länger hell bleibt. In der Theorie sollte durch die Zeitumstellung ja Energie gespart werden. Eine Bahnsprecherin teilt allerdings nur mit, als Unternehmen habe die Bahn keine unmittelbaren Vorteile von der Zeitumstellung. Heißt wohl auch, es dürfte keine nennenswerten Einsparungen geben. Zu dem Ergebnis kommt auch das Umweltbundesamt. Hier heißt es wörtlich, zwar wird durch die Zeitumstellung im Sommer tatsächlich abends weniger häufig das Licht angeknipst, im Frühjahr und Herbst jedoch wird in den Morgenstunden auch mehr geheizt. Das hebt sich gegenseitig auf. Die Zeitumstellung spart im Saldo daher keine Energie. Soweit das Umweltbundesamt. Ähnlich sieht es das Büro für Technikfolgenabschätzung des Bundestags. Nach Auswertung unterschiedlichster internationaler Studien und Umfragen bei zig Verbänden und Institutionen kommt das Büro für Technikfolgenabschätzung zu dem Ergebnis, die Auswirkungen der Zeitumstellung auf den Energieverbrauch seien, Zitat, sehr oder auch äußerst gering. Zitat Ende. Wissenschaftlich finden sich demnach also keine Belege dafür, dass die Zeitumstellung die erhofften Auswirkungen, also Energiesparen, hat. Und genau das glaubt auch Thilo Brotmann, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Maschinen- und Anlagenbauer.
Ich glaube auch, dass das Thema nicht vorrangig so gelaufen ist, wie man das bei der Gründung dieser Idee im Fokus hatte. Inzwischen ist das eine Frage der Lebenszufriedenheit. Eine Frage der Lebenszufriedenheit derer, die früh zur Arbeit gehen und abends noch ein bisschen Zeit haben wollen und das gerne bei Helligkeit und Wärme erleben. Insofern reden wir eher von einem Gefühlsthema als von einem, das sich in Kilowattstunden berechnen lässt.
Sagt Thilo Brotmann vom Verband der Maschinen- und Anlagenbauer. Ein Bereich, der immer wieder angeführt wird, wenn es um mögliche Schwierigkeiten bei der Zeitumstellung geht, ist die Landwirtschaft. Frank Hammann ist Milchbauer in Wehrheim im Taunus. Auf seinem Oranienhof hat er rund 170 Kühe. Sie stehen im Stall, fressen, trinken oder gucken einfach nur interessiert auf das Mikrofon.
Wie ist das denn? Wie reagieren die denn auf Zeitumstellung? Ist das bei der Kuh wie beim Mensch? Manche stecken es leichter weg, manche nicht?
Ja, die Kuh ist ja ein Individuum, jede ist anders und die eine schläft halt morgens gerne etwas länger, die andere ist früher wach. Also das ist unterschiedlich wie beim Mensch genauso. Mir fällt die Zeitumstellung persönlich auch immer schwer, aber vielleicht müssen wir nur noch dreimal durch. Und jetzt sind wir eine Stunde früher, die wir zum Melken kommen. Da ist der Euter nicht so voll, da ist das nicht so gravierend. Aber im Herbst ist das dann wieder, wenn wir dann eine ganze Stunde warten würden, da müssen wir ganz schleichend wieder einsteigen, in den anderen Rhythmus zu kommen.
Also jetzt beim Wechsel zur Sommerzeit können Sie tatsächlich hingehen und so eine Stunde früher anfangen, das ist für die Kühe kein Problem?
Nein, das machen wir auch nicht. Wir tun das schon übers Wochenende jetzt ein bisschen verteilen, auch für uns. Wir machen das so schleichend. Freitag fangen wir an und tun so peu à peu, bis ich eher anfange. Und dann, dass wir dann am Montagmorgen auf der richtigen Zeit sind. Aber wir müssen ja bis Montag müssen wir wieder im Trott sein, müssen wir in der neuen Zeit leben, weil alle Termine, die sind ja dann nach Sommerzeit. Und da kann ich ja nicht sagen, also ich komme eine halbe Stunde später, meine Kühe sind ja nicht so weit. Es geht ja nicht.
Das heißt, da hängt auch dran, wann die Milch abgeholt wird, wann sie weiterverarbeitet wird?
Ja, selbstverständlich. Der ganze Rhythmus wird hier jetzt durcheinander geschoben. Und die Milch muss ja runtergekühlt werden auf 4 Grad. Und das muss ja alles passen mit dem Abholen, mit dem Abholtermin und so weiter. Wenn die Touren dann vielleicht nochmal wieder umgestellt werden, muss dann immer alles passend sein. Es ist also beim Milchvieh ist es ganz wichtig, einen Rhythmus einzuhalten. Und die Kühe kennen ihren Rhythmus und die leben in dem Rhythmus. Und den muss man dann schleichend verändern, wenn man da was verändern will. Und ansonsten ist die Kuh eigentlich dann unproblematisch. Und wie gesagt, wenn meine Milch kalt ist, wenn das Milchauto kommt, und dann ist das bei uns alles passend. Ansonsten bin ich hier Unternehmer und bin frei und kann das alles so gestalten, wie mir der Tag gefällt.
Merken Sie das denn tatsächlich, dass es dann morgens erstmal weniger Milch gibt?
Ja, wenn wir jetzt eine ganze Stunde früher wären, merkt man das natürlich, ist klar. Ist ja eine Stunde weniger Zeit im Euter, wo die Milch produziert werden kann. Und Sie müssen ja immer sehen, dass ein Liter Milch im Euter entsteht, müssen ja 500 Liter Blut durch das Euter gepumpt werden. Und da ist es schon nötig, Zeit nötig dazu. Und das merkt man dann schon, wenn man eine Stunde eher wäre.
Wie lange brauchen die Kühe denn, bis sie sich auch an diese Zeitumstellung gewöhnt haben?
Schneller wie ich. Also ich brauche etwas länger. Ich hade sehr lang damit und die Kühe haben sich in 2 Tagen umgestellt. Dann passt das.
Seine Kühe haben mit der Zeitumstellung weniger Probleme als Bauer Frank Hamann selbst. Mittlerweile hat sich die Politik bei der Zeitumstellung eingeschaltet. Die EU-Parlamentarier haben in dieser Woche mit großer Mehrheit dafür gestimmt, die Zeitumstellung abzuschaffen. Stefan Überbach über diese Entscheidung und die damit verbundenen Probleme bzw. offenen Fragen.
Schluss mit der Zeitumstellung 2-mal im Jahr. Das ist die Botschaft aus Straßburg. Eine klare und starke Botschaft, wie die zuständige EU-Kommissarin Violetta Bulc findet.
Available evidence suggested that the justification.
Alles, was wir an Beweisen haben, zeigt doch, dass die Gründe für die aktuelle Regelung nicht mehr gerechtfertigt sind. Wir würden mit dem Ende der Zeitumstellung das Leben der Menschen einfacher machen und wir würden uns damit auch um gesundheitliche Probleme kümmern. 2021 soll damit jetzt Schluss sein, jedenfalls dann, wenn es nach dem Willen des Europaparlaments geht. Bis April des nächsten Jahres sollen die Mitgliedstaaten entscheiden, ob sie die ewige Sommerzeit oder die ewige Normalzeit wollen und sich dann mit ihren Nachbarn absprechen. Denn einen Flickenteppich unterschiedlicher Zeitzonen soll es in der Europäischen Union nach Möglichkeit nicht geben, der CDU-Europapolitiker Peter Liese.
Dass wir in Europa nach wie vor 3 Zeitzonen haben und nicht 7 und dass man, wenn man sich von Ost nach West bewegt, von Portugal nach Griechenland, dass man dann 2-mal die Uhr umstellen muss und nicht 7-mal. Da bin ich ziemlich sicher, dass das machbar ist. Da muss man sich ein bisschen für anstrengen.
Dabei helfen soll ein Koordinierungsgremium aus Vertretern der Mitgliedstaaten und der EU-Kommission, um zu verhindern, dass Deutschland zum Beispiel in einer anderen Zeitzone lebt als die Benelux-Staaten, Polen oder Österreich, auch im Interesse der vielen Berufspendler, die täglich über die Grenzen hinweg unterwegs sind. Das Europaparlament sieht sich auch in dieser Frage als Anwalt der Bürger. Schließlich hatten bei einer Online-Umfrage der EU-Kommission im vergangenen Jahr 84% ein Ende der Zeitumstellung verlangt. Die mit deutlichem Abstand meisten Stimmen kamen damals aus Deutschland. Jetzt sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union am Zug, denn die Verhandlungen mit dem Europaparlament können erst dann beginnen, wenn sich die nationalen Regierungen auf eine gemeinsame Haltung verständigt haben. Allerdings gehen die Meinungen bisher noch weit auseinander. Manche Länder wie Griechenland oder Portugal würden am liebsten gar nichts ändern. Andere haben sich noch nicht darauf festgelegt, ob sie die ewige Sommerzeit einführen wollen oder ob ganzjährig die sogenannte Winterzeit gelten soll, also die Normalzeit. Auch in Deutschland gibt es dazu bisher noch keine Entscheidung.
Eine ganz klare Meinung dazu hat Thilo Brotmann, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Deutschen Maschinen- und Anlagenbauer, einer Branche mit über 1,3 Millionen Beschäftigten, die zu einem Großteil vom Export lebt, also mit Ländern in ganz Europa rund um den Globus vernetzt ist, über alle Zeitzonen hinweg. Thilo Brodmann würde das System mitsamt Zeitumstellung am liebsten lassen, wie es ist.
Also zunächst mal muss man sagen, dass das intelligenteste System, was die Zeit anlangt, das ist, was wir haben. Jetzt haben sich 5 Millionen Menschen von 500 Millionen dahingehend geäußert, dass sie die Zeitumstellung nicht mehr haben wollen. Ein Verfahren, das etwa an den Brexit erinnert von der Sinngebung. Es ist völlig absurd, darüber nachzudenken, innerhalb der EU unterschiedliche Zeitzonen zu haben. Wir haben einen Binnenmarkt, wir haben teilweise eine gemeinsame Währung, wir haben Zölle und Abgaben abgeschafft, wir haben die Technik harmonisiert und reden von unterschiedlichen Uhrzeiten. Das ist absolut grotesk. So weit darf es auf gar keinen Fall kommen.
In der Diskussion sind bis zu 3 Zeitzonen. Im Moment gilt von Spanien bis Polen eine Zeitzone. Das heißt, das würden Sie gerne beibehalten.
Wir brauchen eine Zeitzone. Wir haben das, was wir jetzt tun, tun wir, um die Menschen davor zu bewahren, zweimal im Jahr die Uhr umzustellen. Jetzt werden sie dann bei jeder Dienstreise nach Frankreich die Uhr auf der Hin- und Rückfahrt einmal umstellen. Das ist doch völlig idiotisch. Also ein anderes Wort fällt mir dafür nicht ein. Das kann man doch nicht machen.
Der Diskussionsprozess, der läuft ja jetzt erst an. Bis 2021 soll das entschieden sein. Halten Sie es denn am Ende für besser? Die Zeitumstellung wird ja abgeschafft werden, wenn man bei der Normalzeit bleibt, was jetzt Winterzeit heißt. Oder würden Sie dafür plädieren? Sie haben eben gesagt, das ist auch eher ein Gefühlsthema für die Menschen, ein Thema der Lebensqualität, die Sommerzeit als die Normalzeit einzuführen?
Da gibt es eine ganz eindeutige Antwort. Es ist die Sommerzeit. Wenn morgens zur Arbeit geht, ist das relativ wurscht, ob beim U-Bahn-Tunnel draußen die Sonne scheint oder nicht. Abends geht man noch mal raus, abends geht man mit Freunden aus, macht sogar Sport, was man vielleicht im Dunkeln nicht so tut. Insofern gibt es da eine klare Antwort. Ich glaube, die, die arbeiten und den ganzen Tag hart arbeiten, finden abends noch mal Sonnenlicht und Wärme smart. Deswegen kann die Antwort nur lauten, wenn schon den Unsinn, dann bitte die Sommerzeit.
Sagt Thilo Brodmann vom Verband der Maschinen- und Anlagenbauer. Der Chronobiologe Horst-Werner Korff sieht das allerdings genau andersherum. Dabei ist sich auch der Wissenschaftler darüber im Klaren, dass eine für jede Stadt nach Sonnenstand errechnete Normalzeit, anders als noch vor 200-300 Jahren, heutzutage nicht realistisch wäre.
Ja, das ist ja nicht machbar, das ist auch völlig unpraktikabel, weil sie brauchen ja schon eine Synchronisation, also eine zeitliche, eine Uhrensynchronisation zwischen, nicht nur zwischen verschiedenen Städten, sondern heute im Rahmen des vereinten Europas auch zwischen den einzelnen europäischen Ländern. Also insofern kann man auch als Chronobiologe oder als Chronomediziner nicht fordern, dass jeder einzelne Ort oder jedes einzelne Dorf eine Zeit hat, die sich absolut nach dem Sonnenstand richtet. Also insofern sind da immer schon auch Kompromisse nötig, wenn Sie eben das Europa angucken, von Polen bis nach Spanien. Und es ist sicherlich günstig, da eben jetzt nicht für jedes einzelne Land eine gesonderte Zeitzone zu haben. Wichtig ist sicherlich, dass wir bei einer Vereinheitlichung darauf achten, dass wir so dicht wie möglich an die Normalzeit kommen, also an die sogenannte Winterzeit und uns nicht dem Irrtum hingeben, dass also die Sommerzeit die allerheilbringende Lösung ist, weil wir dann so schön lange draußen sitzen können. Also die Einführung der Sommerzeit als permanente Zeit ist aus Sicht aller Chronobiologen und Chronomediziner nicht nur in Europa, sondern weltweit ein fataler Fehler, vor dem wir nur warnen können. Und die führenden Chronobiologen und Chronomediziner in Deutschland haben auch entsprechende Briefe verfasst, wo sie darauf hinweisen, dass wenn die Zeitumstellung abgeschafft wird, und das passiert ja nun, dass dann eigentlich die Winterzeit als Normalzeit die permanente Zeit sein sollte.
Warum wäre das aus Ihrer Sicht so schlimm, wenn man sich in Europa, in der EU auf die Sommerzeit festlegen sollte?
Also wir brauchen Lichtreize aus der Umwelt, um unsere innere Uhr zu stellen, zu takten. Und das ist auch, wir reden jetzt hier nicht von irgendwelchen Neonlampen, sondern wir reden hier von natürlichem Licht, also von einem natürlichen Spektrum, was die Sonne uns zur Verfügung stellt. Und wir brauchen diese Lichtreize am Morgen. Licht brauchen wir, um am Morgen wach zu werden. Wir brauchen die Lichtreize nicht am Abend, wenn wir einschlafen wollen. Wenn wir jetzt einfach mal für den Frankfurter Bereich uns das vorstellen und wir würden die Sommerzeit als permanente Zeit beibehalten, und wir nehmen den 21. Dezember als kürzesten Tag an, dann würden wir das erste Sonnenlicht in Frankfurt um 9:40 Uhr sehen. dann sitzen wir in den ersten Stunden des Tages, also in den ersten zwei Schulstunden zum Beispiel, ohne ein natürliches Licht. Das ist nicht förderlich für eine Leistungsfähigkeit auch unserer Schüler. Also wir brauchen das Licht wirklich am Morgen und so schön das Sonnenanbeten abends um 22 Uhr oder 22.30 Uhr auf der Terrasse ist. Dieses wird uns fatal ins Gesicht schlagen, wenn wir hinterher den Winter erleben.
In den 80er Jahren ist die jetzige Zeitumstellung eingeführt worden. Sie sind ja schon ein paar Jahre Chronobiologe, Chronomediziner, befassen sich mit dem Thema. Wenn jetzt die EU tatsächlich diese Zeitumstellung abschafft, sagen Sie, endlich geschafft?
Also ich bin ein scharfer Kritiker dieser Zeitumstellung gewesen. Ich habe mich ja gegen die zweimal im Jahr stattfindende Zeitumstellung ausgesprochen, weil es einfach gesundheitliche Probleme macht und weil wir damit ja also Wohlbefinden einengen. Wir haben sicherlich auch die Produktivität eingeengt. Der Krankenstand ist zum Beispiel auch etwas erhöht nach dieser Zeitumstellung. Also das ist nicht nur jetzt auf einer individualpsychologischen oder einer individualphysiologischen Ebene zu sehen, sondern es ist sicherlich auch aus einer übergeordneten gesellschaftlichen Lage zu sehen, dass es schädlich war. Sollte es dazu kommen, dass wir uns hier entscheiden, dass wir permanent die Sommerzeit haben, würde ich dafür plädieren, die Zeitumstellung wieder einzuführen. Weil es ist sicherlich in meinen Augen absolut fatal und nicht gut, die Sommerzeit als permanente Zeit zu halten.
Sagt Chronobiologe Horst-Werner Korf. Zurück in den Taunus nach Wehrheim. In den Kuhstall von Frank Hammann mit seinen rund 170 Kühen. Ich habe Frank Hammann gefragt, welche Zeit denn für seine Kühe die bessere wäre. Winter- oder Sommerzeit?
Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Welche Zeit für die Kuh die bessere ist, weiß ich nicht. Wenn es Mediziner gibt, die sagen, dass die Sommerzeit schlechter wäre. Also ich wäre erstmal dankbar, wir haben keine Zeitumstellung mehr. Persönlich würde mir die Winterzeit besser gefallen, weil sie dem natürlichen Rhythmus etwas mehr entspricht. Aber der Gesellschaft wird die Sommerzeit etwas besser gefallen, weil man da die langen Abende hat, wo man im Biergarten sitzen kann, wo man ins Schwimmbad gehen kann nach der Arbeit. Und von daher wäre das schöner. Für die Landwirtschaft ist es halt so, die Phase der Nacht ist halt immer so lang und dann muss morgens wieder trocken werden, bis man dann Feldarbeit anfangen kann, ist man dann halt bei Sommerzeit eine Stunde später und unser Tag ist halt eine Stunde später. Man kann zum Beispiel beim Heu holen, man kann nicht um 12 Uhr anfangen, man kann erst um 13 Uhr anfangen, nur mal um Zeit zu nennen. Weil halt vorher die Sonne noch nicht genug getrocknet hat.
Von daher wäre für Sie die Winterzeit die sinnvollere Zeit?
Ja, wäre durchaus für die Landwirtschaft die sinnvollere Zeit, für mich persönlich die Sommerzeit.
Sagt Milchbauer Frank Hammann. Jetzt ist die EU am Zug, damit 2021 möglichst alle zufrieden sind. Kühe, Unternehmen und vor allem die Bürger. Bis dahin dürfte aber noch heftig gestritten und gerungen werden, ob Winter- oder Sommerzeit, ob 3, 7 oder doch nur eine Zeitzone. Das war's schon wieder in der Sendung HR Info Bilanz. Mein Name ist Lars Hofmann.